Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Es raschelt im Garten, es ist Zeit für den Bau der Winterquartiere. Und da sind diese Tierchen gerade besonders aktiv, die Igel. Doch die Stacheltiere haben es in unseren oft zu gepflegten Gärten gar nicht leicht. Was tun, wenn man nun einen Igel findet und wie bekommt man ihn über den Winter? Jasmin Radina spricht zu euch, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute wird uns Christina Skupien vom Tierschutzverein für Tirol 1881 einiges über die Igel erzählen. Danke fürs Kommen in die TT in Innsbruck.
Ja, danke ebenfalls, dass ich hier sein darf.
Zunächst gibt es noch drei Fakten über Igel, die gut zu wissen sind. Igel sind dämmerungs- und nachtaktiv. Sie ernähren sich von Würmern, Käfern, Raupen und Schnecken und werden zwischen 3 und 7 Jahre alt. Je nach Temperatur halten Igel zwischen Ende Oktober und Ende März ihren Winterschlaf. Dabei reduziert sich ihr Stoffwechsel auf nur 1-2% des normalen Wertes. Ihre Körpertemperatur sinkt dabei auf 8 Grad und der Herzschlag verlangsamt sich auf gerade einmal 5 Schläge pro Minute. Igel stehen auf der roten Liste der Weltnaturschutzunion und sie sind damit als gefährdet eingestuft. Insbesondere der Verlust von Lebensraum macht ihnen zu schaffen. Schätzungen zufolge ist die Population in Österreich und Deutschland um bis zu 50% geschrumpft und das allein in den vergangenen 10 Jahren. Christina, du hast 8 Jahre lang, glaube ich, in der Wildtierauffangstation im Tierheim Mendelberg gearbeitet und dort sicher mehr als einen Igel betreut. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen, wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen? Also ja, ich habe nicht auf den Tag gezählt, aber es sind circa 8 Jahre, die ich die Wildtierstation betreut habe, beziehungsweise die Station auch geleitet habe. Und ja, mein Weg zum Tierschutzverein war einfach, dass ich immer ehrenamtlich für Tiere gearbeitet habe und Wildtiere ohnehin schon immer mein Steckenpferd war, und es hat sich einfach so ergeben. Da wurde damals händeringend eben Personal gesucht, weil in der Wildtierstation zu arbeiten ist wirklich nicht so leicht, weil man arbeitet Tag und Nacht, man hat keinen Feierabend wie jemand anders im Büro und es kann sehr, sehr nervenaufreibend sein. Also grundsätzlich in der Tierpflege. Also das soll jetzt auf gar keinen Fall die anderen Stationen bei uns im Haustierbereich runterspielen, aber es ist wahnsinnig schwierig, jemanden da auch zu finden. Aber es ist eine wundervolle Arbeit, es ist eine sehr schöne Arbeit zu sehen, was man für Wildtiere durchbringt und auch wieder auswildern kann. Und man darf nicht die Kehrseite sehen, das, was vielleicht doch verstirbt oder, wenn ich so plump sagen darf, zum Scheitern im Grunde verurteilt ist. Und es ist wirklich schön, weil wir Menschen nehmen den Tieren halt draußen den Lebensraum. Es ist nicht nur für den Igel, es gilt für viele andere Wildtiere eben auch. Und deswegen finde ich, ist es auch unsere Pflicht, eben diesen Wildtieren zu helfen.
Mhm. Ja. Man versucht zu retten, was man retten kann,
eben,
sozusagen.
Ganz genau. Man versucht zu retten, was man retten kann. Ich meine, man muss auch manchmal wirklich unterscheiden. Viele wollen retten, was man auch nicht retten unbedingt sollte. Also manchmal muss man auch schauen, dass man ein Wildtier da draußen lässt und auch der Natur überlässt. Und deswegen sind wir halt immer froh, dass die Leute das vielleicht vorher abklären und nicht gleich mit dem Wildtier auch bei uns am Tresen stehen.
Sprich, anrufen bei euch
vorher. Bitte anrufen. Mhm. Sie können den Fall schildern. Was haben Sie vor sich? Was sehen Sie? Und in welcher Situation befinden Sie sich? Und dann können wir anhand der Situation schauen, braucht das Tier überhaupt Hilfe oder lassen wir es einfach da, wo es ist? Weil bei den Igeln zum Beispiel in der Paarungszeit, viele glauben, die Tiere kämpfen und oder nach dem Paarungsakt, oh Gott, da ist ein völlig erschöpftes, verletztes Igelchen. Nein, dem ist nicht
nur
so. Aber die Leute, eben, die haben da einfach null Bezug zu und genau, da wird schneller eingegriffen, als auch manchmal sein muss.
Genau. Ist ja bei den Igeln so, dass die Männchen die Weibchen in der Paarungszeit gerne stundenlang umkreisen. Man nennt das auch Igelkarussell. Genau. Und dabei geben die Tiere auch so schnaubende, ächzende, stöhnende Laute von sich. Das ist aber eben total normal, das nur am Rande erwähnt. Aber
genau,
du hast es jetzt schon angesprochen. Mhm. Man sollte vielleicht vorher abklären, aber kannst du ein bisschen skizzieren, wenn man jetzt einen Igel findet auf der Straße, im Garten und man ist sich einfach unsicher, weil ja jetzt doch schon langsam, man merkt es draußen, der Frost kommt, ja.
Genau.
Wann braucht denn ein Igel Hilfe? Wie erkennt man das am besten?
Es gibt eigentlich verschiedene Merkmale. Ein Igel kann verletzt sein, ein Igel kann krank sein, ein Igel kann unterernährt sein oder ein Igel ist verwaist. Die Igeljungen werden im August, September geboren, aber es gibt auch welche, die noch später geboren werden. Also kann man selbstverständlich jetzt auch noch Waisenkinder finden. Aber ja, wie erkenne ich das? Ein verletzter Igel, der offensichtlich verletzt ist, ganz klar. Manchmal hat er aber auch Verletzungen, die findet man nicht gleich. Es ist irgendwo im Bauchraum und der Igel ist eingerollt und dann sieht man das schwer. Aber wenn er sowieso schon untertags irgendwo sich draußen aufhält, sei es er läuft herum oder er liegt irgendwo am Straßenrand, ist es schon kein gutes Zeichen. Ein kranker Igel, er hat eingefallene Augen. Also er hat nicht diese knopfigen, runden Kugeläuglein. Die Nase ist trocken, die ist nicht feucht und wirkt auch apathisch, verhält sich langsam oder er schnauft auch. Es gibt viele Igel, die haben einen Husten, die röcheln vor sich hin. Es ist, weil sie dann entweder natürlich einen Infekt haben oder eben auch von Lungenwürmern befallen sind. Das ist ganz, ganz typisch, das kommt sehr oft vor. Und je nachdem, ja, wie ausgeprägt das ist, schafft der Igel es natürlich nicht alleine wieder gesund zu werden. Und einen ausgehungerten Igel erkennt man sehr schön an seiner Körperform. Also ein Igel sollte birnenförmig sein. Also wenn man jetzt auf den Igel drauf schaut.
Das ist jetzt kein Body-Shaming, was jetzt folgt,
nein,
aber bei den Igeln gibt es tatsächlich ein Idealbild.
Der Igel braucht keine Taille, also wir Frauen wünschen uns ja immer eine schöne Taille, bei den Igeln wäre das sehr, sehr schlecht. Das ist eben ideal, dass er schön rund ist. Mhm. Und wenn man den Igel im Seitenprofil sich auch anschaut und man sieht eine Nackenfalte, man sagt dazu auch Hungerknick. Und wenn man ihn vom Nacken Richtung Rücken anschaut und keine gerade Linie hat, sondern es abfallend ist, also wirklich eine Nackenfalte, dann ist es schon alarmierend. Dann ist der Igel tatsächlich ausgehungert, da sind die ganzen Fettreserven dann weg. Und der würde es niemals in den Winterschlaf schaffen, beziehungsweise selbst wenn er in den Winterschlaf fällt, verhungert er da einfach schlichtweg. Also er schafft es dann einfach nicht.
Bevor wir darauf eingehen, wie man denn dann vorgeht, kurze Nachfrage, du hast gesagt, Igel, wenn er tagsüber unterwegs ist, ist das schon ein Alarmsignal. Kann es auch sein, dass er jetzt gerade kurz vor dem Winterschlaf noch ganz akribisch Futter sucht und deswegen tagsüber unterwegs ist?
Ja. Also, genau, man muss natürlich auch unterscheiden, es gibt immer auch die Ausnahme. Wenn man natürlich jetzt untertags einen Igel sieht mit diesen Kriterien, worüber wir gerade gesprochen haben, braucht er definitiv Hilfe. Es kann natürlich aber auch sein, dass ein Igel einen über den Weg flitzt untertags. Das kann natürlich entweder der Grund sein, er wurde aufgescheucht aus seinem Nest, aus dem Gebüsch. Er hat da eben sein Schläfchen gerade gehalten, bevor er nachts dann wieder auf Futtersuche geht. Der Hund hat ihn ausgegraben oder die Katze oder es ist irgendein lautes Geräusch. Es gibt viele Schreckmomente, dass der Igel dann eben aufgeweckt wird und dann sein Tagnest verlässt. Und dann, ja, verschwindet er meistens ins nächste Tagnest oder kehrt dann später hin zurück. Da sollte man natürlich immer beobachten, wenn ich untertags einen Igel sehe, schaut er vielleicht gut aus und braucht er wirklich überhaupt Hilfe. Aber das sind so Fälle, wo man uns auch anrufen kann, immer schön ein Foto machen, vielleicht ein Video, wenn man es drauf bekommt. Und dann kann man das im Einzelfall dann aber klären, ob der überhaupt Hilfe braucht. Es hängt ja auch davon ab, wo sind wir? Sind wir ja mitten in der Stadt oder ist es bei mir in der Siedlung, in den Gärten? Und dann flitzt er da vorbei und dann ist es auch nicht so, dass man ihm da wieder auf die Sprünge helfen müsste. Jetzt hängt es natürlich davon ab, jetzt sind wir schon bald im November. Also die Igelinnen sind im Gegensatz zu den männlichen Igeln meistens noch länger aktiv, weil die noch mit der Aufzucht beschäftigt sind. Also die Männer, wenn die ihren Soll erfüllt haben, ne, wenn die dann alle Damen begattet haben und damit fertig sind, wenn man das so sagen darf, die gehen natürlich dann schon früher schlafen. Wie gesagt, die Igelmütter sind mit der Aufzucht noch immer etwas länger beschäftigt. Also kann es sein, dass sie sowieso länger unterwegs sind. Und auch da, wenn die natürlich viele Junge aufziehen müssen und doch ein bisschen hungrig sind, kann es natürlich auch sein, dass die mal untertags herumflitzen. Also man muss es wirklich im Einzelfall dann immer betrachten, welchen Igel sieht man da draußen.
Und wenn man jetzt bei euch angerufen hat und dann heißt, ja, okay, bitte, der braucht offensichtlich Hilfe. Wie geht man denn dann vor? Kann man einen Igel einfach so angreifen? Fängt man sich da vielleicht auch, du hast erwähnt, manche haben Würmer, fängt man sich da auch vielleicht Flöhe, sonstiges Ungeziefer ein? Also Ungeziefer ist ein Unwort, das darf man eigentlich gar nicht verwenden. Kann es sein, dass man sich dann auch vielleicht Krankheiten, Pilze oder so, also wie geht man da am besten vor?
Also grundsätzlich natürlich nicht immer einfach irgendwie angreifen, das soll man bei gar keinem Tier. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt, weil man macht nichts falsch, wenn man sich schützt. Man weiß ja auch nicht, kann das Tier vielleicht sogar beißen, verletzt man es noch mehr. Beim Igel können natürlich auch die Stacheln unangenehm sein. Und was eben auch häufig der Fall ist, ja, das Ungeziefer.
Wir sagen es halt Flöhe.
Also die sogenannten Außenparasiten, die Ektoparasiten sind eben häufig Flöhe, Milben, aber auch ein Hautpilz, der kommt sehr, sehr oft vor. Und ja, das sind alles übertragbare Krankheiten, beziehungsweise dieses Getier kann auch auf dich überspringen. Obwohl man beim Floh sagen muss, der fühlt sich auf dem Igel immer ganz wohl.
Wohler als auf Menschen
und hüpft auch schnell mal wieder runter. Aber viele von uns haben auch Haustiere zu Hause. Und bei mir kam es auch öfter schon vor, dass dann die Flöhe dann auf meinen Hundis herumhüpfen.
Ja, du hast 3 Hunde, hast du mir erzählt.
Ja, ganz genau. Ja. Und dann passiert das dann schon mal. Und gerade auch die Räudemilbe ist jetzt auch nicht gerade so schön. Die kann natürlich auch schon mal mehr anrichten.
Also im Idealfall Handschuhe anziehen oder sich irgendwie schützen mit einem Schal, Kleidungsstück, was man halt zur Verfügung
genau,
hat.
Und dann Handschuhe hat man jetzt vielleicht, wenn es im eigenen Garten passiert, hat man natürlich mal schneller Handschuhe griffbereit. Aber
in der Stadt weniger.
Ganz genau, in der Stadt weniger oder wenn ich draußen unterwegs bin mit dem Auto oder gar noch zu Fuß oder wie auch immer. Dann ziehe ich entweder die Ärmel ein bisschen länger oder ziehe meine Jacke aus und irgendwie geht es immer. Wo ein Wille dann Weg, sage ich immer. Und im allerschlimmsten Fall hat man da wirklich nichts. Also da kann man auch mal die Zähne zusammenbeißen, der Igel. Es ist ein bisschen unangenehm an den Stacheln, aber es tut, weiß Gott, nicht weh. Man kann sie ganz vorsichtig aufnehmen und dann natürlich die Hände waschen und nicht ins Gesicht fahren. Und auch bitte, was ich auch immer wieder erlebt habe, ist, wenn die Kinder dabei sind, so niedlich das ist, so aufregend das ist. Viele Eltern wollen dann auch irgendwie dem Kind das zeigen, wie toll es ist und lassen die Kinder dann das Tier tragen oder haben es im Kübel vielleicht den Igel und die Kinder sind dann wirklich 20 Zentimeter entfernt mit ihrem Gesicht dann über dem Igel und ja, und dann ist das Geschrei groß, wenn ich dann den Igel entgegennehme und da hüpft es nur so wild von Flöhen. Und ich sage mal, bitte schaut jetzt aufs Auto, auf die Kinder und dann ist es immer dann Hilfe. Was tun wir denn jetzt? Mhm. Bitte beim nächsten Mal.
Deckel drauf.
Aber auch eben für die eigenen Haustiere. Ja. Und einfach auch mal das Tier nicht zu stressen.
Wenn man sich den Igel anschaut, der rollt sich ja dann instinktiv im Normalfall zusammen. Darf man den dann sozusagen auseinanderrollen, um zu schauen, ob er irgendwo noch eine Wunde hat.
Soll man das? Oder? Wenn du das schaffst, bitte gerne.
Schafft man nicht?
Nein. Okay. Also ein schwacher Igel, ein wirklich geschwächter Igel, der hat meistens dann nicht die Kraft, sich ganz fest zusammenzuziehen. Der Igel zieht sich über seinen Ringmuskel zusammen. Das ist der Muskel, der ihm wirklich von der Stirn an ringsherum bis zu seinem, ich sag mal, Popo hinten entlang geht. Das ist ein wahnsinnig kräftiger Muskel, der sich blitzartig zusammenziehen kann. Wenn man einen gesunden Igel hat, der beziehungsweise schon einen vielleicht verletzten oder kranken, der aber trotzdem noch die Kraft hat, den kriegst du nicht auseinander. Und das ist auch unser Problem bei uns Tierpflegern. Ein kleiner Trick für den Laien auch. Also natürlich, es muss bitte ruhig sein. Der Igel darf nicht erschreckt werden. Wenn man ihn jetzt zum Beispiel auf der Hand hat oder auf den Tisch setzt und man streichelt ihn, das klingt jetzt wirklich blöd, man soll kein Wildtier streicheln. Und nein, das ist doch keine Empfehlung, die Tiere zu kuscheln.
Bis aber zu 8000 Stacheln ist streicheln vielleicht auch ein bisschen absurd, aber...
Ja, aber. Ich benutze jetzt mal eher das Wort streichen, nicht streicheln, sondern vom Kopf, von der Stirn über den Rücken streicht man von vorn nach hinten fest über die Stacheln und das entspannt manchmal den
tatsächlich.
Igel.
Tatsächlich.
Mhm. Und auch ein kleiner Trick, ihn auf eine Glasplatte vielleicht setzen. Man streicht ihn und wenn man unten drunter was sich anschauen
kann
muss,
kann man sich auch anschauen.
Genau.
Und vermutlich hilft auch ein bisschen Futter, das Überzeugungsgrad.
Nicht immer, ja, manchmal schon, so, aber
auch je nach Hungergrad
das,
vielleicht.
Je nach Hungergrad. Problem ist auch manchmal, selbst wenn die Igel völlig kraftlos sind, verletzt sind, beziehungsweise ausgehungert sind, so schnell essen die nicht.
Wenn ich jetzt aber so ein Tier finde und sage, ich will den aufpäppeln, und füttern, wie behandle ich den am besten? Also angenommen, ihr sagt jetzt, er muss nicht zu euch, so akut ist es nicht. Aber bitte schaut es vielleicht 1-2 Tage. Mhm. Was füttert man einem Igel und wo bringt man ihn am besten unter?
Mhm. Fangen wir mit der Unterbringung mal an. Jetzt hängt es davon ab, ist es ein Igel, der so geschwächt ist, dass er mal aus den kalten Temperaturen raus muss, dass du den ins Haus holen musst.
Weil er den Winter sonst nicht ganz genau überstehen würde, weil er einfach noch nicht stark und dick und vollgefressen ist.
Ganz genau, wenn es wirklich nur darum geht, Mensch, er braucht einfach nur ein Körpergewicht. Wenn man jetzt zum November oder auch zum Wintereinbruch, schau mal, da sieht man auch schon noch mal Igelchen herumlaufen, die sind jetzt nicht wirklich krank oder verletzt, aber die sind einfach untergewichtig oder zu klein geraten. Ich habe zum Beispiel Heiligabend, das ist schon viele Jahre her, mal ein 150 Gramm Igelchen bekommen, das war schön zu Weihnachtsgeschenk, was ich, eines der schönen Weihnachtsgeschenke, was ich bekommen habe. Er war wirklich topfit, keine Ahnung, wie er es bis dato geschafft hat. Entweder war er einfach lange Zeit wo, konnte er sich schützen, wurde mitgefüttert, aber genau, gehen wir mal von so einem Fall aus, wo wir sagen, der braucht jetzt nicht die professionelle Hilfe, aber mit Anleitung von uns kann er jetzt bei jemandem in häuslicher Obhut weitergepflegt werden. Wichtig ist mal die Temperatur, so zwischen 18 und 21 Grad, eine ganz normale Zimmertemperatur. Bitte kein Heizungsraum, kein Kinderzimmer, kein Wohnzimmer, keine Küche, nicht wo High Life ist, also bitte da, wo der Igel Ruhe hat, nicht da, wo Durchzug ist und nicht, wo es stickig ist. Also ein ganz normal belüfteter Raum. Wie gesagt, das arme Tier ist nachtaktiv und will einfach auch seine Ruhe und es ist ein Wildtier. Es ist kein Kinderspielzeug, es soll auch nicht in Kontakt mit deinem Haustier kommen, nicht wegen Krankheiten, sondern auch, es soll einfach gar nicht die Nähe zum Haustier bekommen, weil es kann sein, dass der Igel dann einfach den natürlichen, die Ängste irgendwo so ein bisschen verliert. Einfach alles vermeiden. Das Tier soll nämlich ja wieder raus in die Natur. Wir wollen, das ist ja nicht in seinem Sinne. Jetzt schaffst du ihm eine Art Gehege. Also, wenn du das Igelchen reinholst, natürlich setzt ihn erstmal in einen Karton, aber dann baust du ihm was. Im besten Falle sollte es mal so 3 bis 4 Quadratmeter haben. Das wäre natürlich, ist das Minimum, größer geht immer. Lass ihn bitte nicht irgendwo in der Wohnung herumlaufen, weil
Putzmittel, Igel Pflanzen, und alles nicht gut.
Erstens das. Und der Igel, sobald er irgendwelche Ritzen oder Löcher entdeckt, sei es hinter der Spülmaschine oder irgendwie hinterm Kasten oder hinter einem Regal, der schlüpft da durch und dann bleibt er stecken, weil dann stellt er die Stacheln auf und dann ist er in einer eigenen Art Sackgasse und es sind wie Widerhaken, die ihn dann wieder nicht mehr zurückholen können. Also es kann brandgefährlich sein, das Tier, oder man muss halt seine ganzen Möbel abbauen oder Waschmaschinen auseinanderräumen. Also
ein Fall für die Feuerwehr.
Ein Fall für die Feuerwehr, ganz genau. Also bitte nicht, das ist kein Haustier. Also schaff ihn eine Art Gehege, wie gesagt 3-4 Quadratmeter mindestens.
Einstreu gibt man dahin?
Am besten erstmal gar keine Einstreu, aber da komme ich gleich zu. Also wichtig ist, der Igel ist halt auch ein Ausbruchkünstler. Schaut, dass es gute 50 cm hohen Rand hat. Entweder sei es ein Gehege, was man vielleicht von seinen kleinen Tieren hat, oder einfach 4 Bretter. Einfach, ich sag, das ist das Einfachste. Hau einfach 4 Bretter zusammen und dann hast du auch eine glatte Wand, wo der Igel sich nicht hochhangeln kann, weil
das sonst relativ gut klettern.
Das ist unglaublich. Also der Igel ist eine Bergziege, der kann sich teilweise ein bisschen durchgraben und also ist ein echt Ausbruchkünstler. Dann kannst du eben natürlich einen Verkehrtraum in Karton oder es geht auch eine Plastikschüssel oder so eine Plastikschale. Es sollte halt schon so 30, 40 Zentimeter groß sein und dann machst du da einen 10x10 cm Eingang, schneidest du hinein. Als Untergrund lassen wir die Einstreu noch weg, weil wenn der Igel halt noch geschwächt ist und vielleicht doch noch anfällig ist mit, oder noch Würmer in sich hat und so weiter, wäre es halt wichtig, dass da ein Bodenbelag ist, den man einfach immer wieder austauschen kann, damit es immer sauber ist. Zeitungspapier am Boden legen, mehrere Schichten. Wir lieben eure TTs, die sind traumhaft zum Auslegen. Also,
wer seine TT ausgelesen hat,
ein Grund, die TT in Printformat zu abonnieren.
Absolut.
Wir sind heilfroh, dass wir von der TT kistenweise das Tierheim bekommen und die lassen sich traumhaft gut auslegen. Und also eine schöne dicke Schicht auf den Boden legen und in das Häuschen ein paar TTs zerreißen, damit macht man Zeitungsschnipsel raus,
vorher lesen, dann zerreißen,
damit man im Grunde eben auch irgendwo ein bisschen Einrichtung ins Haus packt. Das ist im Grunde wie eine Laubersatz, aber das ist aus hygienischen Gründen erstmal für den Igel besser, dass man das mit seinem neuen Pflegling halt macht. Und dann Futter. Der Igel ist ein Proteinfresser. Also er braucht Eiweiß. Auf seinem Hauptspeiseplan stehen natürlich Insekten wie Raupen, Käfer, Spinnen, Regenwürmer und so weiter. Aber eben auch, wie gesagt, Schnecken. Schnecken bringen gerne immer wieder die Lungenwürmer mit. Die sind halt immer so die bösen Übeltäter, was so das auslöst. Er frisst auch tote Tiere, also kleine Mäuschen frisst er oder kleine Eier, also Vogeleier oder auf dem Boden gefallene Nestlinge. Das kommt halt alles vor. Alles, was größer ist, ist ihm zu schnell. Er ist zwar ein kleiner Jäger, aber ein Insektenjäger, aber alles andere kann er nicht mehr fangen. Deshalb ist es wichtig, ihm irgendwo von seinem natürlichen Ernährungs
Speiseplan,
danke, von seinem Speiseplan, das irgendwie nachzuahmen. Mhm. Was sich bewährt hat, ist unter den Igelpflegern und den großen Igelstationen, ist einfach hochwertiges Katzenfutter. Und hochwertiges Katzenfutter bedeutet hoher Fleischanteil, kein Getreide, kein Zucker und so weiter. Also auch Hundefutter eignet sich nicht, weil im Hundefutter ist meistens dann nochmal Gemüse und Obst und so weiter drin. Aber die Katze ist ja auch ein reiner Fleischesser. Die Katzenbesitzer sollten das wissen.
Das sieht man hinten auf der Verpackung immer, wie hoch der Fleischanteil ist.
Bitte von kein wie viel Prozent. Kitzekat und Felix und Konsorten. Also ich will jetzt keine schlechte Werbung machen, aber wenn man da mal liest, steht dann vielleicht 2% Fleisch und was davon wirklich Fleisch ist, keine Ahnung.
Genau, also was heißt hoher Fleischanteil in Prozent ungefähr so?
Ja, 60, 80, das manche haben auch 90, 100. Also man kann natürlich auch Faschiertes anbraten. Das geht natürlich auch, bitte ungewürzt.
Und wie schaut es mit Eiern aus?
Weil du ja, das schon man kann natürlich auch ein leckeres Rührei machen. Also gestocktes Ei, genau. auch bitte ungewürzt. Also viele Igel fahren da drauf sehr ab. man kann auch Mehlwürmer kaufen. Die gibt es ja auch im Sofahandel. Bitte nicht zu viel. Also man sagt nicht mehr als, ich glaube, 5 bis 10 Mehlwürmer am Tag, weil da kann man den Igel auch schon wieder krank machen. Und es gibt auch Igelfutter. Eine Zeit lang gab es jetzt nicht so viel Gutes auf dem Markt. Auf keinen Fall darf der Igel Obst oder Gemüse bekommen, auch wenn man den Igel immer wieder mal in Obstwiesen irgendwie beobachten sollte. Das hat nichts damit zu tun, dass er unbedingt an die Äpfel will, sondern es sind dann wahrscheinlich eher die Insekten, die in dem Fall Obst legen, weil der Igel kann einfach kein Obst und kein Gemüse verdauen. Also da kriegt er ganz arge Verdauungsprobleme. Und wenn man einen Jungigel findet, bitte keine Milch geben, auf gar keinen Fall Kuhmilch oder irgendwelche andere menschliche Milchnahrungsergänzungsmittel. Der Igel kann keinen Milchzucker verdauen. Also das ist ganz, ganz, ganz fatal. Also bitte nichts geben. Es gibt spezielle Aufzuchtsmilchpräparate und das auch sollte nicht der Laie machen. Also niemals Milch, niemals Obst, kein Gemüse. Genau.
Klare Ansage.
Klare Ansage. Wichtig auch jetzt die Tageszeit. Wir wollen ja, dass es auch ein nachtaktives Tier bleibt. Wir lassen ihn tagsüber schlafen und bitte erst ab der Dämmerung füttern.
Was das Gewicht betrifft, muss man ja aufpassen. Es gibt ja so eine Faustregel, 500 Gramm, das ist okay und alles drüber. Das gilt halt für Jungtiere, oder?
Genau, also wenn man jetzt um die Jahreszeit, gerade jetzt zum November hin, eben, wie gesagt, einen Igel findet und man weiß jetzt nicht, welches Gewicht er haben soll. Also unter 500 Gramm ist natürlich deutlich zu wenig. Ein Jungigel, also ein Jungigel, der eben aus dieser Saison ist, also der jetzt eben im Juli, August oder September geboren worden ist, sollte vom Winterschlaf seine 600-700 Gramm haben. Und das gilt allerdings jetzt nicht für die erwachsenen Tiere. Wenn man natürlich ein ausgehungertes, erwachsenes Tier findet, sind diese 600-700 Gramm natürlich viel zu wenig. Also die sollten dann schon ihre 1.000 bis 1.400 auf die Waage bringen.
Also fast 1,5 Kilo.
Ganz genau, weil ich merke, dass die Leute immer wieder anrufen und sagen, sie haben einen Igel gefunden und der hat eben unter 500 Gramm oder der hat über 500 Gramm, das sollte passen. Ich sage, das ist, kann man pauschal nicht sagen, weil ein Kind hat ja auch eine andere Gewichtsklasse zu einem erwachsenen Mann und
aber ich kann den Igel schwer fragen, wie alt er ist. Wie sehe ich das?
Du siehst, die sind einfach viel, viel, viel größer. Also man erkennt den Unterschied, dass sie grundsätzlich viel länger sind. Also die sind manchmal fast doppelt so groß.
Man hat ja jetzt auch nicht immer eine Küchenwaage dabei. Da gibt es ja vielleicht so ein bisschen einen Trick, wie man sich das optisch vorstellen kann mit im Vergleich mit Früchten. Ja,
genau. Mensch, ich habe jetzt die Tabelle leider nicht vor Augen. Wir haben sie sogar jetzt kürzlich auch bei uns gepostet.
Ich glaube, es war die Mango. Ab Mango
Eine Mango oder eine kleine Honigmelone hätte ich jetzt im Kopf.
Also diese Größe, da ist man dann eher safe, dass der Igel schon dick genug ist. Alles drunter ist dann wahrscheinlich eher
safe. Das ist auch wieder schwierig. Also die Körperform ist nämlich eben auch wichtig, wenn man den Igel jetzt zusammengerollt sieht. Also die Proportionen sind eben wichtig. Natürlich, man hat jetzt nicht die Waage bei. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man irgendwo auch abwägen. Reiße ich das jetzt aus der Natur? Bricht ich da jetzt mehr Schaden an, ihn rauszuholen? Wenn jetzt der Igel nicht weit weg von deinem Zuhause ist, denke ich mir, mein, wenn du unsicher bist, schmeißen mal auf die Waage, schauen dir mal in Ruhe an. Und wenn alles passt, bringst du wieder vorsichtig zurück. Und
ich habe das tatsächlich einmal gemacht, eine Igelmama mit zwei Babys. Es war schon Anfang November und dann die Mama hat das nicht so toll gefunden, glaube ich. Und die hat dann diese eine Igelburg, die sie hatte, also den Tagebau, verlassen. Sie ist umgezogen.
Oh nein, ja.
Oh, es tut mir so leid, aber ja, ich habe es gut gemeint. Aber
ja, sie hat da wahrscheinlich die Gefahr gelauert. Und
aber man sieht, wie du sagst schon, es ist so ein bisschen ein Abwägen, soll man sie jetzt entreißen oder nicht? Und naja, wie geht es ihnen? Also man merkt schon ein bisschen, es ist so ein, tatsächlich nicht ganz so einfach, aber dafür seid ja ihr immer beratend zur Seite. Und das ist auch gut so. Ihr selbst überwintert ja auch genug Igel. Wie viele sind denn das so im Winter, im Schnitt? Das
hängt vom Winter ab. Die Igelsaison fängt ja nun doch August, September schon an, gerne mit den Igelsäuglingen und hört letzten Endes erst beim Auswildern im nächsten Jahr, so Mai, gerne im Juni rum, dann erst wieder auf. Ja, und dann kommen wir schon wieder die nächsten. Also es sind gerne mal zwischen 200 und 400 Igel.
Wow, da bin ich jetzt platt.
Und aber es ist immer so, dass dann gerne in der Hauptsaison gerne bis zu zwischen 70 und 100 Igel im Wachzustand bei uns in der Station gepflegt werden. Und jeder Igel ist ein Einzelgänger, jeder Igel sitzt in seiner eigenen Kiste. Und dann haben wir noch die Winterschlafigel. Das heißt, wenn ein Igel dann fertig ist für den Winterschlaf, da können wir gerne gleich alles drauf eingehen, dann geht er bei uns raus. Also wir haben unseren Außenbereich, wo sie dann schlafen, und unseren Innenbereich, wo dann die Pfleglinge sind, die noch nicht schlafen dürfen, die dann im Warmen sein müssen.
Das heißt, man kann auch diese Pfleglinge, also man kann die Igel noch ein bisschen betreuen und aufpäppeln und dann versuchen, dass sie später sich dennoch schlafen legen. Also das ist
auf
für den Igel kein Problem?
Alle Fälle, es ist für ihn kein Problem. Es ist sogar sehr, sehr wichtig, dass jeder seinen Winterschlaf bekommt, jeder Igel, und sei es nur 4 Wochen, es macht wahnsinnig viel aus für seinen Stoffwechsel und man merkt es den Igeln auch an. Angenommen, der Igel ist jetzt fertig für seinen Schlaf. Er ist gesund, er hat das richtige Gewicht und dann kann der Igel von der Innentemperatur einfach in die Außentemperatur. Das ist kein Problem. Wichtig ist nur, man setzt den Igel jetzt nicht einfach irgendwo raus in die Natur wieder zurück. Danke, ciao. Das passiert dann später alles bei der Auswilderung. Aber er wird kontrolliert im Winterschlaf bei uns untergebracht. Also im Grunde in seinem Gehege bzw. in seiner Box, wo er drin jetzt gewohnt hat, kommt er raus. Ab, ciao, ins Kühle. Und man füttert den Igel halt noch eine Weile. Entweder rührt er das sowieso nicht mehr an oder man entzieht ihm dann auch nach wenigen Tagen dann das Futter. Weil instinktiv denkt sich der Igel, es ist kalt, die Tage werden kürzer oder mein Futter bleibt weg, weil in der Natur sind dann die Insekten auch irgendwann verschwunden. Und das sind so Kriterien, dass er sagt, okay, jetzt gehe ich mal schlafen, und dann fährt der Körper eben runter und schläft im Grunde ein. Und dann wird jeden Tag geschaut, schläft der Igel, ist er wieder wach geworden. Also es muss wirklich alles fix kontrolliert werden, weil wenn der Igel auch nicht richtig schläft und immer wieder wach wird, muss man schauen, was ist da los, dass man ihn gegebenenfalls wieder reinholt. Im besten Fall, also so 90% schläft dann immer brav, und dann auch je nachdem, wann er bei uns schlafen gegangen ist, wacht er auch entsprechend wieder auf. Deswegen muss bei jedem Igel dokumentiert sein, wer ist wann schlafen gegangen, mit welchem Gewicht, und damit man das alles auch auf dem Schirm hat. Wenn der Igel dann in seinem Winterschlafbereich ist, braucht man nicht zu meinen, dass man da nichts mehr füttern muss. Also man muss immer eine Futterreserve bereitstellen, dass falls der Igel wach wird, und so kann man ja auch sein Wach- und Schlafverhalten gut beobachten, ist er da wieder dran gegangen oder wie oft tut er das? Und natürlich auch Wasser bereitstellen, auch wenn es einfriert jeden Tag, man muss es immer wieder frisch machen.
Dieses gesicherte Überwintern, das kann man ja auch zu Hause dann machen, wie gesagt, in Absprache mit euch im Idealfall. Das geht dann ganz gut im Freigehege aus, wer das hat, vielleicht so ein Hasenstall, ein ausgedienter. Und dann im Frühjahr, wenn sie dann wieder aufwachen, dann sucht ihr auch immer Auswilderungsplätze. Also ihr sucht ja auch Plätze, wo sie gezielt gesichert überwintert werden können, aber auch Auswilderungsplätze. Wie läuft denn sowas ab? Also wenn ich jetzt euch einen Igel bringe, weil der verletzt ist, bekomme ich den dann im Frühjahr sozusagen wieder zurück oder bringt ihr ihn dann wieder zurück nach Innsbruck-Bradel oder wie schaut das aus?
Ja, das hängt natürlich jetzt ganz vom Fundort ab. So, die Leute fragen wir natürlich. Also sie füllen ihren Fundschein aus. Wo haben sie den Igel gefunden? In welchem Zustand? Und wie und wo und was? Das heißt, wir haben sowieso alle Funddaten. Und die Leute sagen manchmal auch gleich dazu, ah, das ist mein Igel oder Mach, das ist so toll bei uns und sie wollen den Igel wieder zurück.
Der
und,
Siedlungsigel.
Der Siedlungsigel und genau. Und manche finden natürlich irgendwo mitten in der Stadt einen Igel und das ist nicht bei ihnen daheim. Und dann, ja, das ist natürlich wieder so ein Fall, da kontrollieren wir, wo kommt der Igel her, kann man ihn dahin wieder zurückbringen. Also grundsätzlich sollte der Igel wieder an seinen Fundort zurück, aber eben ein Igel, der mitten in einem mit einer Betonwüste irgendwo gefunden wird und nicht ohne Grund ist er deswegen ausgehungert oder irgendwas, für den suchen wir natürlich ein neues Lebensumfeld. Dann gibt es natürlich Igel, die verlieren im Grunde ihr Zuhause. Ja, sie leben in der puren Idylle und auf einmal eine Riesenbaustelle und ja, da kann man die natürlich auch nicht hin zurückbringen. Wer klären das in jedem Einzelfall ab. Also jeder Igel bekommt seine Akte, da ist alles dokumentiert und dann wird es entweder in Absprache mit dem Finder, wenn die natürlich sagen können, wie sie wohnen, wie es da ausschaut und so weiter und es passt alles. Nur weil sich Igelchen vielleicht verletzt hat oder eben Husten bekommen hat, natürlich, also bitte dahin wieder zurück. Aber wenn das einfach nur Igel sind, die so gebracht werden und wir müssen uns drum kümmern, wird natürlich die ganze Gegend ausgecheckt. So. Mhm. Für die Igel, die natürlich dann ein neues Zuhause suchen, für die machen wir wie jedes Jahr einen Aufruf, beziehungsweise es gibt auch Leute, die melden sich jedes Jahr aufs Neue. Da müssen natürlich gewisse Kriterien passen. Also grundsätzlich, Igel ist ein Einzelgänger. Wenn jemand sagt, ich habe schon gefühlt 5 Igel in meinem Garten, nein, da soll es nicht noch ein 6. dazu. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, dass die sich dann da gegenseitig ihre Lebensräume da irgendwo malig machen. Ein Igel ist ein Einzelgänger. Sie haben überschneidende Lebensräume, also keine Reviere. So sagt man das nicht, weil es gibt auch keine Revierkämpfe. Aber jeder hat da so seinen Bereich. Die Männchen gerne bis zu 100 Hektar. Also man braucht nicht zu meinen, ich habe einen schönen Garten und darüber hinaus ist ein Wusch, wie es da ausschaut. Es soll auch an der Gartengrenze gut aussehen. Wichtig ist, dass die Gärten nicht alle abgeschottet sind. Keine Mauern, feste, komplett geschlossene Zäune und so weiter. Der sollte schon durchschlürfen können, der Igel. Und wenn nicht, kann man das auch natürlich beihelfen. Man macht gewisse Durchgänge, schneidet sie rein, sägt sie rein. Das ist mal ganz, ganz wichtig. So, wenn jemand sagt, hey, ich habe einen schönen Garten. Ja, was ist schön? Also naturbelassene Gärten, unaufgeräumte Gärten, Mischsiedlungen, also die viel begrünt sind, viel Gestrüpp, viel Büsche und Hecken. Das ist zum einen natürlich, sind es Flächen, wo der Igel sich verstecken kann, wo er seine Schlafnester machen kann. Er hat seine Tagschlafnester, dann natürlich die für die Jungtieraufzucht, brauchen die Igelinnen das und dann später dann auch für den Winterschlaf. Aber diese Bereiche sind natürlich auch ja, die Nahrungsgrundlage. Das heißt, ja, wo sollen Insekten leben, wenn da kein Grünzeug ist? Ne? Mhm. Also das ist halt mal ganz wichtig. Angrenzende Bauernhöfe, Fallobstwiesen und all diese Dinge. Das ist eigentlich eine gute Grundlage in der Nähe von Mischwäldern, Wiesen und so weiter, ja. Gefahren sind natürlich viele Straßen und Geräte und so weiter. Der Mensch ist, sage ich mal, der größte Feind. Und ansonsten natürliche Feinde ist eben der Uhu, der Dachs und auch der Fuchs. Der kann den Igel brechen und auch schaffen, ihn zu töten. Und ein Hund, sagen wir mal, fangen wir beim Hund an, der kann einen erwachsenen Igel also wirklich schwer verletzen und auch töten. Und eine Katze kann Jungigeln natürlich auch was antun. Und oder auch eben schwachen, verletzten Igeln, die sich nicht mehr so großartig einrollen können. Da kann die Katze auch. Aber es hängt halt ganz von der Katze ab. Ne?
Ein Thema ist ja immer wieder Mähroboter. Vielleicht kannst du ganz kurz dazu noch etwas sagen, weil ich habe gelesen, es gibt ja, also auch diese Technologie wird immer schlauer und diese smarten Mähroboter, die erkennen angeblich inzwischen ja auch, wenn ein Igel als Hindernis sozusagen da ist und machen da eigentlich einen Bogen drumherum.
Habe ich auch gelesen, ja.
Genau.
Ob die das wirklich tun, das weiß ich natürlich
was
nicht.
Was ist denn das Problem bei den Mährobotern oder glaubst du, das ist so ein
Ordnung? Das Problem ist ja, also das, wie gesagt, diese alten Modelle, die eben nicht schon stoppen, wenn sie da irgendwie ein Tierchen sehen, die sind einfach rigoros darüber gefahren. Einfach dieses Messer darunter, was sich bewegt, dreht sich weiter. Und der Igel ist ja relativ bodennah und mit der Nase tief am Boden. Deswegen sind meistens auch die Gesichter betroffen. Also wir kriegen da wirklich arge Fälle. Das ist nicht schön und das Tier lebt einfach weiter. Das ist dann meistens der Überlebensinstinkt von den Wildtieren. Das ist unfassbar. Die kommen ohne Gesicht daher. Also das Ganze, also ich gehe da gar nicht näher drauf ein. Es ist wirklich schrecklich, wie die ausschauen. Und die versuchen immer noch, sich einzurollen, wegzulaufen und einfach, ja, gefühlt ihr Leben weiterzuleben. Und ich glaube einfach, weil sie so tief am Boden sind, schreddert tatsächlich dieser Rasenmäher dann einfach einen Teil des Tieres einfach ab.
Und das heißt, wie kann ich dem entgehen? Also mal nachts nicht laufen lassen? Weil
nee,
das
eben, es ist ja, glaube ich, grundsätzlich so ein Nachtfahrgebot für Mähroboter ja eigentlich. Aber wer macht? Also ja, wo kein Kläger, wieder da kein Richter. Die Leute machen es vielleicht trotzdem, weil sie keine Lust haben, untertags den Mähroboter fahren zu lassen. Gibt es halt immer wieder noch. Also wir haben jedes Jahr immer wieder mal so einen Fall. Ich meine, ein anderes Problem ist natürlich aber auch ein Trimmer oder sowas. Man sollte immer schauen, bevor du die Hecke trimmst oder dein hohes Gras in den Ecken, such es bitte nach dem Tier ab. Es muss jetzt auch nicht unbedingt ein Igel sein, aber wenn ein Tier da drin sitzt oder eben dein Igel, der da gerade tagschläft, weil die schlafen meistens im höheren Gras im Sommer und suche es einfach ab, bevor du dann mit dem Trimmer reingehst, weil das sind auch furchtbare Verletzungen.
Genau. Das gilt im Herbst jetzt natürlich auch für die Laubhaufen, die man so ansammelt.
Oh Gott, ja.
Da sind sie
ja
auch eben besonders gern drinnen. Gilt ja sowieso jetzt im Herbst beim Aufräumen beim Garten immer sehr vorsichtig sein. Jetzt haben wir schon viel gehört, wie man den Igeln helfen kann. Aber Igel, nochmal, ist kein Haustier. Jetzt gibt es ja in den sozialen Medien schon ein bisschen einen Trend. Was sagst du dazu?
Was wenige immer auch wissen, ist, dass man kein Wildtier halten darf. Also da gibt es auch nochmal von bis, also wo sie ganz, ganz streng sind, die Behörden.
Und so, wenn ich jetzt aus dem Ausland so einen gezüchteten Igel?
Das ist was anderes. Also der gezüchtete Igel, also meistens sind es diese Weißbauchigel, wahrscheinlich von denen sprichst du gerade, die eben auf TikTok und Konsorten ja immer,
genau,
ja, Katastrophe, aber eigentlich ist es ja auch ein Wildtier. Aber das ist jetzt nichts anderes als ein Exot wie die Reptilien, ganz genau, ein Chamäleon oder eben auch die größeren Ziervögel oder ob ich jetzt einen Graupapagei oder sowas daneben. Jetzt braucht man für gewisse Exoten natürlich dann auch eben die Zulassungspapiere. Bei den Weißbauchigel weiß ich es jetzt nicht konkret, aber der ist eigentlich ein Haustier, den man natürlich so halten darf. Aber das ist kein Wildtier, was in unseren Lebensraum irgendwo überleben würde. Und wenn ich nur kurz darauf kommen darf, wenn wir diese Ausbildungsplätze suchen oder diese Pflegeplätze, dass du dir nochmal gerade zu Ende fütterst und dann später auslässt, letzten Endes, denke ich mal, ist das so eine Art Auswilderungshilfe und wieder einen neuen Start ins Leben zu geben. Und ja, es ist im Grunde ja kein Behalten eines Wildtieres.
Genau, ja. Also man behandelt es ja auch nicht als Haustier, das haben wir ja schon gelernt, hatte von dir, unbedingt als Wildtier behandeln, möglichst wenig Kontakt und entsprechend nicht verziehen, wie man so schön sagt bei uns.
Ganz genau, ja.
Ja, liebe Christina, danke mal für diese Einblicke soweit. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, ich traue mir das zu, wenn ich einen finde, wo meldet man sich denn bei euch?
Ja, wir haben ja unsere Wildtierstation im Tierheim Mäntelberg und die hat auch seine eigene Telefonnummer und die ist montags bis sonntags jetzt im Winter von 8 bis 17 Uhr auch besetzt. Und im Sommer ist sie von 7 bis, ich glaube, 22 Uhr. Genau, von April bis September.
Und die Nummer lautet?
0660-23-76-840.
Genau, und auf eurer Website habt ihr ja auch noch ein paar
Genau.
Tipps eben auf Lager, was die
da
Igel betrifft.
Da sind noch ein paar Tipps auf Lager.
Alles und verschriftlicht.
Ganz genau. Also genau, meldet euch über alle Wege und dann findet man da schon eine Lösung für das Tier, was ihr gefunden habt. In dem Fall jetzt die Igel.
Wunderbar. Christina, vielen lieben Dank. Ich wünsche schon mal eine angenehme Igel-Wintersaison, wenn man das so sagen kann.
Ja.
Und dann sind wir gespannt, wie viele ihr dann im Frühjahr wieder auslassen könnt.
Ja, ich hoffe, genügend. Ja.
Dankeschön.
Danke ebenfalls.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.